Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Schoss-Seinpur und unser heutiges Thema ist ein ganz brisantes als auch aktuelles Thema. Und zwar geht es um Nahtoderfahrungen. Und wir wollen hier nicht nur über etwas schwadronieren, womit wir selbst keine Erfahrung haben, sondern Kian, er wird das jetzt gleich euch zum ersten Mal und mir zum ersten Mal erläutern. Kian hatte gestern eine Nahtoderfahrung. Und Kian, ich habe nur Bilder gesehen, was da passiert ist. Führ uns doch direkt mal ein in dieses Thema, was da passiert ist.
Ja, hi. Hi Philipp, hallo liebe Podcast-Hörer. Es ist jetzt ein Tag danach, also vielleicht hören das jetzt manche und denken dann wieder, oh, Paulaner Biergarten, das ist alles doch halb so wild wahrscheinlich gewesen. Nee, ich will eigentlich ungern Videos einblenden, weil ich selber nicht mag, solche Szenarien zu sehen. Aber wir blenden es einfach mal dann, während ich spreche, ein. Das heißt, ich werde das Material, was ich zumindest habe, einblenden. Und es ist mir gestern passiert. Es war wahrscheinlich die nächste Erfahrung, die ich persönlich so mit dem Tod hatte, in dem Sinne, dass ich selber wahrscheinlich ein paar Millimeter davon entfernt war, eventuell mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu sterben. Und das Interessante, ihr wisst ja, ich bin ein sehr optimistischer Mensch grundsätzlich. Auch in dieser Situation war ich optimistisch und auch jetzt bin ich zwar nachdenklich, aber ich bin nicht traurig und ich bin auch, mir geht es auch physisch gut. Also bevor ich anfange, die Story zu erzählen, keine Sorge, es ist keiner gestorben. Es ist niemand langfristig verletzt. Ich werde gleich im Detail erzählen, was passiert ist. Aber für mich war die Erfahrung auf jeden Fall, weil es ja meine erste war, und vielleicht liegt das daran, dass ich 25 bin, du hattest bestimmt auch welche, Philipp, in deinem Leben, kannst du danach dann gerne auch mal erzählen. Auf jeden Fall prägend. Die Erfahrung war auf jeden Fall prägend.
Mhm. Ja. Das kann ich mir vorstellen, ja.
Soll ich mal anfangen? Soll ich einfach erzählen oder?
Führ uns mal ein, vielleicht so in, sag ich mal, die letzten 2 Minuten davor, damit die Leute wissen, wo warst du da, wie war die Situation und was dann passiert ist.
Ja, also erstmal kurz ein bisschen Kontext. Ich bin jetzt gefühlt seit 3 Monaten am Hin- und Herrennen, wirklich in einem Ausmaß, in dem es nicht mal mehr schön ist. Auch, also wirklich mit jede Woche ist mindestens ein Flug, ein Langstreckenflug mit 7 Stunden. Das ist teilweise größtenteils geschäftlich zugrunde, weil ich viele meiner geschäftlichen Dinge teile ich gar nicht auf YouTube. Auch die, mit denen ich am meisten Geld wahrscheinlich verdiene, im Volumen her, teile ich gar nicht auf YouTube, auf Twitter, gar nichts. Hat gar nichts damit zu tun. Und jedenfalls ist das, also mache ich das gerne. Ich mache es ja selber, ich mache es ja intentionell. Ich sehe mich als jemand an, der jung ist und auch in der Lage sein sollte, viele Dinge gleichzeitig zu bewältigen und pushe mich da dahingehend auch immer selber. Jetzt bin ich aber seit dem Oktoberfest, einen Tag vor dem Oktoberfest. Also ich bin einen Tag vor dem Oktoberfest nach London geflogen. 8 Stunden Flug. Davor waren meine Eltern, glaube ich, 3 Tage hier in Dubai zu Besuch. Ich habe meinen Umzug gemacht und davor war ich eine Woche in Singapur und habe, glaube ich, 4 Tage in Singapur, habe 1 Stunde pro Tag geschlafen. Einfach, weil ich so früh aufstehen, Meeting, schlafen, aufstehen und man wollte das Maximum rausholen. Dann waren meine Eltern zu Besuch, gleichzeitig Umzug und danach bin ich nach London wegen Geschäftstermin, der ganz wichtig war, mehrere. Und dann den nächsten Tag um 7 auch, also ihr merkt schon, sehr, sehr wenig Schlaf, einfach nicht, weil ich, mir ist Schlaf sehr wichtig, mir ist Effizienz sehr wichtig, aber Zeit ist halt begrenzt, jeder hat 24 Stunden. So, entweder man nimmt sich die für Schlaf oder man sagt, aktuell habe ich andere Prioritäten, was vielleicht eher dumm ist, aber dazu komme ich später. Jedenfalls, so, ich fliege von London um 7 Uhr morgens oder so nach München, auch wieder wenig Schlaf und dann merke ich schon, oh, ich werde krank. Das ist jetzt 11 Tage her. Seitdem habe ich ein echt, also mich hat es hart erwischt und das, obwohl ich jeden Tag ACC, NAC, Vitamin C dauerhaft, ich trinke 4 Liter Wasser am Tag, ich ernähre mich nur gesund. Also ich mache wirklich nichts Ungesundes, seit 11 Tagen trotzdem einfach krank und ich mache natürlich trotzdem weiter. Der Grund dafür ist dann wahrscheinlich, weil ich einfach nicht genug Schlaf habe. Und Erholung ist eben wichtig, damit der Körper gegen die Viren oder Bakterien kämpfen kann. Und wenn ich aber nur 6 oder 4 oder 3 Stunden schlafe, dann ist einfach nicht genug Zeit da, damit der Körper gegen diese Bakterien kämpfen kann. Also meine Empfehlung, wenn ihr krank seid, nehmt euch lieber 2 Tage frei, 3 Tage frei, wenn ihr könnt. Und erholt euch vernünftig, anstatt weiter, 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 jeden Tag 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden und dann seid ihr so wie ich 12 Tage krank. Jedenfalls, ja, gestern Abend war ich auf dem Weg mit einem guten Freund von mir, einem britischen Freund von mir, der mich gerade besuchen gekommen ist, dem ich helfen will, seine Geschäftsstruktur ein bisschen aufzubauen, weil er aus einem anderen Geschäftsfeld kommt und ein Leben lang, also so wie es sich herausgestellt hat, abgezogen wurde. Und ich finde, er ist ein super Mensch und er hat jetzt ein paar Schwierigkeiten, weil er sich von seiner Frau geschieden hat. Und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich sage es einfach, weil keiner weiß, wer diese Person ist. Er hat sich von seiner Frau geschieden. Die Frau hat alles bekommen, weil irgendwann die Anwaltskosten zu hoch waren für ihn. Und er dann einfach gesagt hat, hey, die Kinder sind eh bei ihr, soll sie alles kriegen. Jetzt hat er Schulden wegen Möbel und Klamotten, die die Frau vorher gekauft hat. Plus, er ist halt ein hart arbeitender Kerl, er ist kein Businessmensch. Und dann, als ich ihn getroffen habe, habe ich gesagt, hey, komm zu mir, ich kümmere mich in der Zeit, die ich habe, darum, dass wir dir eine gute Businessstruktur aufsetzen, für dich, nicht für mich. Weil ich einfach, wenn ich gute Menschen treffe und das Gefühl habe, dass sie so etwas verdienen, gerne helfe, wenn ich kann, ohne irgendwas dafür zu verlangen. Und dann war ich mit ihm gerade im Auto und wir waren gerade bei einer Garage, weil wir das Auto, was in dem wir waren, abgeholt haben. Und dann fahren wir aus dieser Garage raus und ihr müsst euch das so vorstellen, es ist in Dubai passiert. Für die, die sich in Dubai auskennen, es war in Barsha gegenüber vom Lulu Hypermarket, da ist so eine Brücke, so die Brücke, ich glaube, die hat auch 6 Spuren und dann Gegenspur auf der anderen Seite der Brücke und dann auf der rechten Seite der Brücke die 4 Spuren, die quasi zum Meer, in Richtung Meer fahren, so oder auch Autobahn. So, wir kommen raus, kommen auf diese 4 Spuren, rote Ampel, wir bleiben und dann gibt es hier bestimmt so 6 Spuren auch. Davon geht die ganz linke, die ganz linken 2 gehen nur nach links. Die dritte Spur von links geht, glaube ich, nur nach vorne oder vorne und links. Und dann die restlichen Spuren nach rechts sind halt andere Spuren. Ich bin auf der dritten Spur von links. Vor mir ist ein anderes Auto. Das andere Auto wollte scheinbar nicht geradeaus. Also ich glaube, dass diese Spur nur gerade war. Oder gerade und links. Spielt aber keine Rolle, weil die zweites Auto in der Ampel, rot, Ampel ist rot, wird grün. Das Auto vor uns will dann doch plötzlich nach links, blinkt nach links. Ich sehe es, alles gut, lass ihn nach links. Er fährt nach links. Ich bin auf meiner geraden Spur. Die Ampel ist grün. Ich fange an zu beschleunigen. Das ist wohl bemerkt, weil die Brücke ist ja direkt links von dir. Die einzige linke Spur. Da ist keine andere noch mehr neben mir. Ihr wisst ja, wie das ist. Linksfahrgebot, oder? Nennt man so. Nee, sorry, Rechtsfahrgebot.
Also rechts vor
nee, links, ich ja. Meine, dass man nicht von rechts überholen darf. Warum? Einfach straßenrechtlich ist das so. Das ist nicht willkürlich. Das ist, damit die Person, die links ist, sich auf das konzentrieren kann, was wichtig ist. Und zwar, wenn man schnell fährt auf der Schnellfahrspur, muss man ja erstens das Auto beherrschen. Und zweitens kann man dann nur auf eine Spur achten. So. Weil links, wenn du ganz links bist, kann ja nicht nochmal jemand von links kommen, sondern entweder von hinten, dann geht man auf die rechte Spur und lässt die andere Person durch. Ihr kennt das Spiel auf der Autobahn. So, wir sind noch nicht auf der Autobahn. Ich beschleunige 40 km/h, gehe auf 60. Okay? Neben mir ein Auto. Lass es einfach ein Arbeiterfahrzeug sein, ein kleiner Minivan. Okay? Dieser Minivan hat natürlich deutlich weniger Leistung als der SUV, in dem ich saß. Der hat bestimmt so 600 PS. Sein Auto wahrscheinlich 100. Die Person vor mir geht links, darf sie eigentlich wahrscheinlich nicht. Ich bremse, lass ihn nach links mit genügend Abstand. Dann beschleunige ich, so wie man es auf der linken Spur macht. Von 40 vielleicht auf 80 maximal, weil ich glaube, da darf man nur 90 fahren. Also ich war noch nicht in krassem Tempo. Die Person rechts von mir auf der rechten Spur in diesem Minivan beschleunigt, guckt nicht in sein Seitenfenster, ob ich da noch bin, ob ich nicht da bin. Sein Auto beschleunigt deutlich weniger. Ich fahre und er fährt mir einfach, und das ist kein Spaß. Also wenn ich jetzt Kamera-Footage von den Security-Kameras hätte, weil das wurde aufgenommen, glaube ich, von den Straßenkameras, dann würde ich es einblenden. Aber diese Person beschleunigt einfach mit ihrem Auto, ohne zu blinken, weil ich gucke ja in den Seitenspiegel trotzdem. Ich bin einfach jemand, ich bin sehr hyper-aware. Einfach so in mich rein, in die Seitentür von meinem Beifahrer. Einfach so mit beschleunigt 60, 70 km/h rein. Das Auto wackelt. Das Auto wackelt und wir sind jetzt direkt neben der Brücke und neben uns ist eine Wand. Ich merke, das Auto wackelt, plötzlich ruckt es so, weil er halt einfach nicht vom Gas runtergeht. Stellt euch das mal
vor. Also der steckte, es war nicht nur ein Bumper, sondern der ist quasi rein und dann seid ihr kollidiert und er fuhr quasi so weiter.
Genau, er ist von hinten rein. Er hatte nicht genug schnell bebremst oder keine Geschwindigkeit in der Reaktion oder wollte es nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls fährt er in mich rein und bremst nicht. Ich beschleunige ja gerade. Ich weiß und merke direkt, okay, wenn ich jetzt loslasse und er in mich reinfährt, dann knall ich gegen die Wand. Das heißt, ich lasse meinen Fuß auf dem Gas, unser Auto zieht nach vorne. Wir waren in einem Range Rover, quasi in einem Defender. Das Auto, wie nennt man das, kippt fast nach links gegen die Wand. Ich pendel es ein. Wir haben so einen kleinen Schwenker. Während wir zurückpendeln, knallt, also im ersten Knall, glaube ich, hat mein Beifahrer schon irgendwie was abbekommen. Aber im zweiten Einpendeln knallt sein Schädel gegen den Spiegel. Natürlich alle angeschnallt, aber nicht gegen den Spiegel, gegen das Fenster. Ich krieg das Auto in Kontrolle. Der andere Typ bremst kurz vor der Brücke ab. Und dann, dann ist er mir hinterhergefahren und wir haben direkt bei der nächsten Bushaltestelle geparkt. So. Der Fahrer von dem anderen Auto komplett demoliert, unsere rechte Seite komplett demoliert, die Tür ging nicht mal mehr auf. Gott sei Dank hatten wir so Sidestepper, so Metall-Sidestepper beim Defender, die wir ranmontiert hatten. Dafür war das Auto in der Garage. Diese Metall-Sidestepper haben den meisten Abprall abgefangen. Wären die Sidestepper nicht da gewesen, wäre er mit volle Kanne einfach in die Seitentür rein. Die Seitentür ist auch demoliert, aber nicht ansatzweise so stark, wie es wäre, wenn wir nicht diese Sidestepper unten gehabt hätten. So eine Metallleiste, so eine extra Leiste, die nochmal mehr Abstand generiert.
Und saß da dein Kollege auf dem Beifahrersitz? Wahrscheinlich,
genau. Ich saß auf dem Fahrersitz. Ich hab's hinbekommen, dass wir nicht in die Wand stürzen. Ich hab's hinbekommen, dass wir nicht umflippen. Mhm. Und mein Kollege hat's halt getroffen. So, okay. Und der hatte dann eine Gehirnerschütterung, dann sind die Medics schnell gekommen, Dubai Police ist da zum Glück sehr, sehr effizient, sehr schnell. Aber ja, und dann gab es noch so ein paar Auseinandersetzungen mit der Person, die gefahren ist, was wirklich, stell dir vor, du fährst in jemanden rein von hinten rechts und du denkst und du sagst allen Ernstes, es ist nicht meine Schuld. Ich gehe zu dem Typen hin, also erstmal rufe ich natürlich die Polizei, Ambulance für meinen Kollegen, das ist das Wichtigste, ist erstmal das Menschenleben. Scheiß auf das Auto, scheiß auf die ganzen, was auch immer. Und ich spreche nicht mit dem Typen. Und dann gehe ich zu dem Typen hin irgendwann, nachdem ich die Polizei, Ambulance gecallt habe, geschaut habe, dass es meinem Kollegen gut geht. Ihm ging es okay, er war ein bisschen dizzy, aber ich habe gesagt, hey, bleib sitzen, bis sie kommen. Dann laufe ich zu diesem Typen hin. Und der Typ, lass mich nicht lügen, 1,70, sehr weiße Haut, voll tätowiert, alles tätowiert bis zum Hals, sah aus, als wäre er so 24, nicht zu alt. Ich frage ihn einfach, ich laufe zu ihm, ich sage, where are you from? Er sagt, why do you care? Ich sage, where did you do your driving license? Er sagt, I'm from Syria. Und dann fängt er an, Arabisch mit mir zu reden. Ich sage, I will not speak Arabic with you. You cannot overtake from the right lane. Auf einmal kommt er näher an mein Gesicht und fängt an, mir Sachen zu sagen und mich anzuschreien, von wegen, ich weiß ja nicht, wer er ist. Ich sage ihm, okay, wir warten, bis die Polizei kommt, geh weg, weil ich weiß, in Deutschland, in Europa gibt es Leute, die hätten dem wahrscheinlich direkt einen aufs Maul gehauen, wenn er vor allem deinen Kollegen gefährdet, in dich reinfährt und dann auch noch die Audacity, ich weiß gar nicht, wie das heißt auf Deutsch.
Die Frechheit.
Die Frechheit hat, dir quasi zu sagen, dass es deine Schuld ist. Aber in Dubai macht man sowas nicht. Generell macht man sowas nicht. In Dubai macht man es speziell nicht, weil wenn du anfängst, jemanden irgendwie aufs Maul zu hauen, egal was der zu dir sagt, sofern es nicht Selbstverteidigung ist, bist du ja schuld. Du hast ja angefangen, ihm weh zu tun, was ja eigentlich auch richtig ist. Was ich gut finde, weswegen so physische Altercations in Dubai einfach nicht passieren. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und dann habe ich mich einfach ferngehalten, bin ein bisschen sauer geworden, aber habe gedacht, okay, gut, ich warte einfach, bis die Polizei kommt. Und jetzt war aber das dann, also da muss ich halt irgendwo auch ein bisschen Kritik ausüben, weil ich einfach ehrlich bin. Was dann passiert ist, hat mich etwas überrascht. Erstmal, die Medics waren instant da. Direkt. Nach 2 Minuten. 1 Minute. Unglaublich effizient, unglaublich gut. Mein vollsten Respekt dafür, haben direkt meinen Kollegen vom Auto, Krankenwagen haben sich um ihn gekümmert. Ihr wart Lifesaver. Da bin ich sehr dankbar für, dass es nicht lange gedauert hat. In Deutschland, teilweise in Berlin, haben wir teilweise bei Unfällen lächerlich lange gewartet. Und Deutschland hat drittgrößtes oder viertgrößtes BIP auf der Welt. Also, dass da in Dubai um so eine Uhrzeit, es war ja abends, an so einem befahrenen Spot so schnell die Polizei bzw. die Ambulance erst und dann die Polizei da war, mein Respekt. Aber das ist dann der nächste Punkt. Erstens, ich finde, die Traffic Laws in Dubai leider sind nicht so strikt, oder sie sind strikt, aber sie werden leider missbraucht oftmals von Leuten, die teilweise aus Indien oder, also ohne das irgendwie rassistisch zu sagen, aus dem Iran auch teilweise, da wo meine Familie herkommt, die fahren einfach anders. Ich weiß nicht, ob es in der Kultur liegt, ich weiß nicht, ob es in ihrem Charakter liegt, ich weiß nicht, ob es in ihrem Fahrverständnis oder in den Regeln ihres Landes liegt, aber die fahren einfach links, rechts, quer, ich überhole mal von da, wo ich will, ich gucke einfach nur geradeaus und ich blink nicht mal. Und ich finde, so etwas sollte viel härter geahndet werden. So wie in Singapur zum Beispiel, um ein Beispiel, ein positives Beispiel zu nennen. Es wird ja oft gehupt in Dubai auch. Mhm. Meistens mit indischem Hintergrund. Weil das wahrscheinlich dort, wo sie herkommen, gang und gäbe ist, für jeden kleinen Furz einmal einen Huper rauszudrücken. In ja. Singapur, wenn du ohne ausreichende Begründung hupst, kriegst du eine Geldstrafe.
Ja.
Du kriegst, warum? Damit das Straßenbild, damit nicht jeder einfach anfängt rumzuhupen. Und das muss natürlich dann auch konsequent ausgeführt werden, weil wenn es nicht konsequent ausgeführt wird, ich bin mir sicher, diese Gesetze gibt es auch in Deutschland, ich bin mir sicher, diese Gesetze gibt es auch in Dubai, aber es geht ja um die konsequente Bestrafung dann, dass die Leute dann auch Respekt davor haben. Und Dubai ist halt sehr konsequent in seinen Strafen. Nur im Straßenverkehr, habe ich das Gefühl, ist es einfach vielleicht noch nicht manageable, weil es so viele Autos sind. Und dann fühlt man sich teilweise in Gegenden, vor allem wie Business Bay oder die jetzt in Dubai wissen, die wissen es, in den Orten, wo einfach sehr, sehr viele indische Gastarbeiter sind, fühlst du dich auf den Straßen wie in einem Zoo. Also ich würde meine Schwester, meine Freundin, meine Frau nicht auf diesen Straßen, in diesen Areas aktuell Auto fahren lassen. Weil ihr habt es ja gesehen, ich fahre gerade und mir fährt einfach jemand rein. Und nur weil ich in der Lage bin, noch zu beschleunigen, das Auto zu wenden, bin ich nicht in Brückenwand reingestürzt und gestorben. Stell dir vor, und das ist das, was dann in meinem Kopf durchgeht, da sitzt deine Frau, deine Kinder, deine Freundin und die machen das nicht so. Und das macht mich dann traurig. Und deswegen finde ich, dass es unglaublich wichtig ist, dass man vor allem im Straßenverkehr, und da Respekt und ein Lob an die Schweiz, an Deutschland, in Deutschland gibt es viel, würde ich grundsätzlich sagen, ein kontrollierteres, ein disziplinierteres und ein vernünftigeres Straßenbild in Sachen Autofahrer. Das ist leider ja. In Dubai nicht der Fall.
Ich denke, das ist noch so. Auch hier ist natürlich so, wir haben ein sehr diverses Teilnehmerfeld auf der Straße, das mit der Zeit natürlich viele Leute, die von woanders kommen, die jetzt noch keinen Führerschein im Zweifelsfall haben oder kein Auto zum Fahren, die sich also noch nicht am Straßenverkehr beteiligen. Aber auch da, es ist ganz klar und es ist auch völlig normal, was du sagst, Kian, unterschiedliche Länder, selbst wenn du nach Italien gehst, ja, fahren die dort anders. In Frankreich fahren sie anders. Jede Nation hat, wie ihr andere Dinge zu eigen sind, Essverhalten, grundsätzliches Verhalten, ist es auch das Verhalten im Straßenverkehr. Und in Indien, hast du ganz richtig gesagt, ich war ja in Indien und dort nutzen sie die Hupe für alles quasi. Ja. Die Hupe wird ständig genutzt und oftmals sind die Seitenspiegel eingeklappt, weil die sonst abgefahren werden und man nutzt. Und man weiß gar nicht, was links und rechts ist. Man hat nur den Innenspiegel und hupt die ganze Zeit. Und das bringen diese Leute logischerweise, ihr Verständnis vom Straßenverkehr bringen sie dann auch in das Land, in dem sie sich aufhalten.
Das Interessante ist ja, du sagst es, Indien. Wir sind aber nicht in Indien, wir sind in Dubai. Aber 90% der Teilnehmer auf den Straßen in Dubai sind aus Indien, weil es ja Taxifahrer oder Gastarbeiter sind. Oder Indien, Pakistan, diese, sagen wir mal, nah angrenzenden, kulturähnlichen Länder, ohne irgendwie diskriminierend zu sein. Das ist einfach Fakt. Das kann man auf Google jetzt wahrscheinlich suchen. Vielleicht ist 90% übertrieben. Seien es nur 50. Die Locals, also die Emiratis, die sind ja eine Minority hier, die fahren vernünftig. Die fahren nicht so. Es liegt auf jeden Fall nicht an der arabischen Kultur wahrscheinlich so zu fahren, aber wahrscheinlich eher in der indischen. Und da muss man halt vorsichtig sein. Du sagst doch immer irgendein Zitat von Kalkutta, bringst du Kalkutta zu dir, dann wirst du zu Kalkutta. Das ist halt so ein bisschen real.
Peter Scholl-Latour hat es mal gesagt, ja, wenn du nicht wenn du halb Kalkutta zu dir bringst, dann hilfst du nicht Kalkutta, sondern wirst selber zu Kalkutta. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt 100% richtig gesagt habe, aber ja, natürlich.
Genau, das ist halt der Fall. Wenn du dir anschaust, die Gegenden in Dubai, wo die indische Bevölkerung, Business Bay, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, am höchsten sind, da hängen erstens das ist halt in der indischen Kultur, da siehst du auf den Balkons die ganzen, wie nennt man das, Klamotten, getrocknet. Hast du doch gesehen. Ich habe es dir doch auch gezeigt, Philipp. Und habe ich dir doch erwähnt, als du mich besuchen warst. Kannst du dich noch erinnern, wo wir durch so eine Gegend gefahren sind?
Ja, klar. Ich meine, es gibt unterschiedlichste Gegenden. Die einen sind besser gestellt und die anderen halt nicht so.
Genau. Und in dieser Gegend wird ganz viel gehupt. Der Straßenverkehr fühlt sich an wie ein Zoo. Also nicht dahingehend, dass die Menschen Tiere sind, sondern dass einfach hupen, laut, alles ist irgendwie so chaotisch. Und es ist halt für mich, ich habe sehr viel internen Stress, weil ich einfach viele Unternehmen habe. Für mich ist es immer katastrophal, wenn ich dann noch externen Stress habe. Deswegen bin ich in einer sehr ruhigen Gegend.
Und sag jetzt mal, zwei Fragen. Erstens mal, habt ihr das dann regeln können? Regelt das jetzt die Versicherung? Oder da weiß ich nicht, wie das läuft. In Deutschland ist ja ganz klar, jeder gibt seine Versicherung ab, Polizei nimmt es auf und dann wird festgestellt, wer der Schuldige ist und dann wird es an die jeweilige Versicherung gegeben. Erste Frage und zweite Frage, wie fühlst du dich jetzt einen Tag später?
Okay, erste Frage, da muss man auch wieder Dubai loben. Das System ist sehr effizient. Die Polizei kommt direkt. Also die Polizei kommt erstens nur bei Unfällen, wo menschlicher Schaden theoretisch inbegriffen ist. Wenn nicht, dann gibt es eine Polizei-App. Auf der Polizei-App macht man Fotos von allem, reportet die Situation. Die Polizei kann ja sowieso Zugriff auf die Kameras haben und geht dann notfalls auch zur Polizeistation danach, wenn man möchte, um halt seine Sichtweise zu erklären. Wenn keine Person zu Schaden gekommen ist. Angenommen, es ist ein kleiner Blechschaden. So, und dann sagt die Polizei, es war seine Schuld oder seine Schuld. Dann kann man, wenn man sagt, okay, nee, ich stimme dem nicht zu, natürlich Einspruch wieder einlegen und so weiter vor Gericht, keine Ahnung. Aber bei uns war es dann so, die Polizei ist gekommen und die Polizei entscheidet, dann guckt sich die Situation an, spricht mit beiden, nimmt quasi den Tatbestand auf und dann sagt die Polizei, gut, wir glauben, es war entweder seine oder seine Schuld oder es war keine Schuld. Oder es war jemand anderens Schuld. Also die Polizei sagt quasi, wessen Schuld es war. Und basierend darauf, das wird dann im System einfach hinterlegt von der Polizei. Dieses Dokument ist dann im System digital auf deinem Kennzeichen, auf deiner ID. Und die Versicherung ist direkt damit verbunden. Und du gehst dann einfach, bringst dein Auto einfach zur Garage. Die Garage ist direkt mit der Versicherung über deine ID verbunden. Und es wird einfach, ohne dass du irgendwas machen musst, abgewickelt. Das heißt, nachdem das passiert ist, habe ich mein Auto einfach zur Garage gebracht direkt, weil wir sind ja aus der Garage rausgefahren. Das war ja die Ironie daran.
Also aus der Werkstatt meinst du?
Wir sind aus der Garage ist Werkstatt. Also wir sind aus der Werkstatt rausgefahren, 100 Meter später Unfall. Dann bin ich einfach wieder umgedreht, nachdem alles vorbei war. Mit meinem Freund und ein paar Freunde sind noch gekommen, haben uns abgeholt. Direkt wieder zurück zur Werkstatt. Auto dagelassen. Die Werkstatt hat mir heute schon geschrieben, hey, hast du das Polizeistatement? Das kam direkt nach 2 Minuten. Nachdem die Polizei weg war, ja, hier, und das wird jetzt gefixt und die Versicherung zahlt das. Also es ist sehr effizient, der Prozess. Aber, und das ist mein Problem, also ein marginaler Kritikpunkt, und den muss auf jeden Fall ein Ort wie Dubai, der so multikulturell ist und auch in seinen Ambitionen so multikulturell ist und in dem vor allem auch, wir haben ja die Prinzipien durchgegangen, Prinzip Nummer 1, keiner steht über dem Gesetz. Den muss Dubai auf jeden Fall mehr ernst nehmen, aber das ist ein Problem, ich glaube, so Autoritätsrollen, da gibt es Probleme in jedem Land, auch in Deutschland. Habe ich auch letztens erzählt.
Ich glaube, da gibt es ganz massive Probleme, dass da Recht bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich angewandt wird.
Das Guck mal, es geht darum, dass die Polizei ankommt. Und die Polizei, das waren zwei Jüngere, ich weiß nicht, ein Star, keine Ahnung, One Star, also so einfach zwei jüngere Polizisten, die wahrscheinlich noch nicht so lange da sind. Und der Typ, der andere, fängt halt an, die zuzutexten in Arabisch. So, natürlich hören die dem dann erstmal zu. Ich wurde auch angehört. Aber, und das ist halt das Problem, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob das denen in der Polizeischule so beigehört, ich weiß nicht, ob das einfach diese zwei Typen waren, die ein bisschen, weiß ich nicht, gerade einen schlechten Tag hatten. Aber die sind nicht, also da ist mir auch in Deutschland schon oft passiert, einfach nicht respektvoll, einfach nicht, hallo, geht's Ihnen gut? Ja, können wir im Pass haben? Nein. Hallo, Pass. Was passiert? Erzähl. Ich weiß nicht, ob das in der Kultur liegt. Ich weiß nicht, ob das diese zwei Typen waren, die so waren. Ich weiß nicht, ob das Anfänger waren. Aber die zwei Polizisten, die da waren, waren einfach nicht respektvoll. Und ich finde das schade, weil ich kenne ja die Prinzipien des Landes. Ich wohne ja in guten Gegenden. Ich sehe ja, was, wenn es quasi von oberster Ebene dirigiert wird, wie genial es ist. Also nicht genial, aber auch genial, aber sehr gut umgesetzt. Aber die Umsetzung dieser zwei Typen war wirklich nicht gut. Die waren wirklich komisch. Stell dir vor, du hast gerade einen Unfall, dein Kollege hat sich verletzt, du bist fast gestorben und dann, pass, was passiert? Ah, nicht mich ansprechen, warte, komm, Handynummer, tschüss. So quasi. Und das hat mir gar nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es diese zwei Polizisten waren. Es kann sein, dass ranghöhere andere Polizisten ein besseres Verständnis dafür haben, wie sie mit so einer Person dann reden.
Klar.
Ja.
Ich denke, das können wir in Deutschland nutzt man doch dieses Wort sehr gerne. Einzelfall, lassen wir das mal als Einzelfall laufen, dass die halt nicht so gut drauf zu sprechen waren. Aber jetzt sag mal noch, wie geht's dir jetzt eine Nacht später?
Besser. Ich habe ja gestern einen Instagram-Post gepostet und das ist eigentlich das Wichtigste, worum es hier, also was man hier aus dieser Situation mitnehmen sollte. Mir war es auch wichtig, das gestern noch zu posten, weil man kann ja sich selber aussuchen, wie man auf so eine Situation reagiert. Klar, es gibt
Genau.
jetzt Leute, die sagen dann, nö, du bist fast gestorben, du musst jetzt traurig sein und weiß nicht sonst was oder du musst jetzt dir 5 Tage Auszeit nehmen oder weiß ich nicht.
Auch das wäre ja eine Entscheidung, die
Das
du
ist
dann
eine
triffst.
Entscheidung. Meine Entscheidung war es, diese Story zu teilen mit einem Foto von vor dem Unfall, in dem ich lächle. Warum? Ich lese einmal vor. Dieses Bild ist bevor der Unfall entstanden ist, passiert. I was just driving straight, happy, not speeding, not harming anyone. But sometimes, even if you stay on your lane and do everything right, other people who don't value their own lives can risk theirs and yours in a heartbeat. Also, ich habe kurz erklärt, hey, das Bild war vor dem Unfall. Ich war einfach nur happy, bin gerade gefahren und nicht gespeedet, nicht irgendwas. Aber manchmal gibt es einfach Menschen, die vielleicht ihr eigenes Leben nicht wertschätzen, die deins auch mit riskieren können. Today I dodged death by a millimeter. Heute bin ich dem Tod um einen Millimeter ausgewichen. The likelihood of me still being here is lower than I'm comfortable admitting. Thank God, nothing happened to me, but the car is wrecked. Dubai police were fast, efficient and the medics arrived quickly. No one is in critical danger anymore, but the shock is still settling in. Also ja, die Wahrscheinlichkeit dabei draufzugehen ist höher, als ich sie zugeben wollen würde. Das Auto ist zerstört, aber allen geht's gut. I don't want sympathy, even though I wasn't at fault. I'm just grateful to be able to sleep in my own bed tonight, to breathe, to live another day. Also ich will keine falsche Sympathie, ich will auch hier kein Mitgefühl unnötig. Ich will einfach nur, obwohl es nicht meine Schuld war, Dankbarkeit. Dankbarkeit zeigen dafür, dass ich in meinem eigenen Bett schlafen kann, dass ich atmen kann und dass ich einen weiteren Tag lebe. Und jetzt kommt aber wirklich der wichtigste Teil. The more important message I want to share is, even in the most stressful times, when sickness won't leave and after a near-death experience, which you didn't cause, it's important to hold on to your smile. No matter how tough life gets, the sun always comes back. Don't let life's ups and downs steal your light. Stay optimistic because another day will come. Appreciate every moment because the present is the most real thing we have. Don't dwell on the past and don't fear the future too much. Live your life. Don't let life live you. Und
Sehr gut gesprochen. Aber sag das mal auf Deutsch jetzt.
ja, genau. Also ich würde es einfach mal jetzt, ich habe es auf Englisch geschrieben. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, weil ich spreche ja in Dubai Englisch, wenn ich lange und viel Englisch spreche und auch businesstechnisch in Singapur, in England spreche ich Englisch, dann habe ich immer das Gefühl, die englische Sprache hat so eine Simplizität in manchen Worten. Manche Worte sind so simpel und so kurz, die aber so viel bedeuten können. Bei der Deutschen, das ist einfach alles immer so ein bisschen langgezogen. Wir haben manchmal Begriffe, die sind gefühlt ein Parameter lang, ein Satz lang, die natürlich beschreibender
Ja,
sind. Und
klar.
das ist auch ein Vorteil, weil du dadurch noch.
Es ist halt die deutsche Sprache, ist die Sprache der Dichter und
Genau,
Denker.
du
Sie hat den
kannst dadurch
höchsten
noch viel
Wortschatz.
tiefer beschreiben, aber in Englisch kannst du halt let your imagination think, you know? Aber ich übersetze das mal sinngemäß. Selbst in den stürmischsten Zeiten, wenn die Krankheit, die du trägst, hartnäckig bleibt und ein fremdes Schicksal dich beinahe verschlingt, halte an deinem Lächeln fest. Egal wie dunkel es scheint, die Sonne kehrt immer zurück. Lass die Launen des Lebens nicht dein inneres Licht trüben. Bleib zuversichtlich, denn jeder Tag bringt eine neue Chance. Jeder Augenblick zählt. Die Gegenwart ist unser einziger Anker. Die Vergangenheit hat ihren Lauf und die Zukunft muss nicht gefürchtet werden. Lebe bewusst und lass das Leben nicht über dich hinwegziehen. Gut übersetzt.
Sehr schön, da kommt der persische Philosoph wieder bei dir raus.
Ich und ChatGPT zusammen, wohlgemerkt. Ne? Ich habe es gerade vorgelesen, übersetzt von ChatGPT.
Finde ich gut. Finde ich sehr gut geschrieben. Finde ich sehr gut geschrieben. Ja, Kian, ich denke, das ist die wichtigste Message, die wir hier auch an die Leute mitgeben können. Schlimme Situationen können immer passieren. Die können jedem passieren. Die Frage ist nachher, wie definiert man sich darüber und was hat Kian jetzt gemacht? Er heult nicht in der Gegend rum und sagt nicht, mein Leben ist scheiße und die Welt ist schuld daran, sondern er ruft direkt danach auf, bei Instagram beispielsweise, die positive Lehre daraus zu sehen und weiterhin zu lächeln, weil es ist die Reaktion auf unsere Aktionen oder die Reaktion auf Dinge, die uns passieren, die können wir nicht beeinflussen, aber die Reaktion können wir zu 100% beeinflussen. Wir können schauen, ob er jetzt verängstigt die ganze Zeit im Auto fährt, ob er gar nicht mehr Auto fährt, ob er sagt, ich hasse die Welt oder ob er sagt, es geht weiter und ich bin noch dankbarer dafür, was ich erleben durfte, denn auch aus dieser Situation wird er gestärkt herauskommen. Das ist eine ganz wichtige Message, die er damit heute mitgegeben hat.
Ich glaube, es ist tatsächlich die wichtigste Message, denn ich habe dazu auch ein 1-Minuten-Zitat. Diese 1 Minute oder 30 Sekunden sollte jeder gesehen, gehört, gelesen haben. Und zwar ist das von einem guten Freund von mir. Der hat das geschrieben und ich habe es mit ihm verbessert. In München, als wir in München waren. Alles ist vergänglich, alles kommt und geht im Leben, sogar das Leben selbst. Das Einzige, was dir immer gehört, sind Momente, die du erlebst. Sei präsent und schätze jeden Moment, denn es ist das Einzige, was in der Realität existiert. Plane nicht das Leben, lebe es. Ja, Burhan Ademi, 1.10.2024. Liebe Grüße. So, Freunde, das war's vom Podcast. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel rumgelabert.
Nö, war sehr interessant. Es findet vielleicht irgendwann mal ein anderes Mal statt. Ich wollte nur was ganz kurz erwähnen, weil es mir eingefallen ist vorher. Das Mal, wo ich mit dem Auto ein Nahtoderlebnis hatte, ist auch in einem Range Rover Defender gewesen, aber nicht der ganz alte. Neue, den du hast, sondern das war dieser alte, die alte Klapperkiste.
Das ist ja erschreckend dann.
Und da sind wir im Herbst auf einer seifigen Fahrbahn, weil die ganzen Blätter gefallen sind, ist der Wagen an den Gehsteig, ist gefallen und dann quasi in einen Wald rein und mir ist ein Baumstamm durch rechts durch mein Fenster reingekommen. Und es war genauso ein Defender damals. Also ich war angeschnallt, ist dann Gott sei Dank, wenn ich nicht angeschnallt gewesen wäre, wäre der Baum direkt durch meinen Kopf. Aber witzig, dass, ich meine, das hat jetzt übrigens hier tolle Autos, gell? Keine Kritik an dieses, ich glaube, dein Fahrzeug hatte selber null Schuld daran gehabt an der Situation. Im Gegenteil, es hat dich geschützt. Bei mir war das auch so. Aber so war es halt witzigerweise zufällig, dass es das gleiche Automodell war in beiden Situationen. Jo, Leute, schreibt uns das doch mal gerne rein. Was sind denn eure Nahtoderlebnisse gewesen? Vielleicht sind da so krasse Stories dabei, dass wir die auch mal zur Erwähnung bringen. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, ob euch das heute gefallen hat.
Und welche Lehren habt ihr draus gezogen?
Absolut, ganz, ganz wichtig. Und Kian, ich wünsche dir alles Gute. Wir werden uns bald sehen und erhol dich gut. Das ist, denke ich, ganz wichtig jetzt. Erholung, komm mal ein bisschen zur Ruhe. Und ich sag, liebe Leute, bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.